Bevor ich zu Ihnen spreche, aus Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 12, ein sehr wundersamer Vers. Paulus schreibt über Feinde der Kirche, über falsche Lehrer. Wollte Gott, dass sie ausgerottet würden durch Stören? Habt ihr jemals einen Prediger in Deutschland so sprechen hören? Wollte Gott, dass diejenigen, die euch stören, ausgerottet würden? Habt ihr jemals eine solche Predigt gehört? Ein Prediger soll ja sanftmütig sein, immer schöne, gute Worte sagen. Darüber wusste Paulus nichts. Er wusste, dass man sehr harte Worte im Namen Gottes sagen kann und sogar den Wunsch ausdrücken, dass die Feinde Gottes außerhalb der Kirche und die falschen Lehrer in der Kirche ausgerottet werden. Diese Worte sind sehr brutal, beleidigend, sarkastisch, lästerisch, aber ohne es zu wissen, sagen wir alle solche Worte. Wir beten, Gott, dein Wille geschehe. Nun, was ist sein Wille? Es steht in Johannes Evangelium, Kapitel 15, Vers 6, dass er will, dass alle Reben, die keine Frucht bringen, sollen abgeschnitten werden und verbrannt. Und wenn ich sage, dein Wille geschehe, dann will ich, dass alle diejenigen, die nicht Früchte für Gott bringen und sich nicht bekehren, verbrannt werden sollen. Das hat Jesus gesagt. Und das sage ich, so oft ich die Worte des Vaterunsers rezitiere, dein Wille geschehe. Ausgerottet sollen die Feinde des Evangeliums werden. Nicht nur Paulus spricht so, Petrus in seinem zweiten Brief, Kapitel 2, Vers 22. Er hat es auch mit schlechten Christen zu tun gehabt, die die Kirche stark störten. Und er sagt, sie sind wie Hunde, die wieder fressen, was sie gespien haben. Und sie sind wie Säue, die sich wälzen nach der Schwemme wieder im Kot. Hätte er nicht einen höflicheren Ausdruck finden können? Und wenn er gesagt hat, Hunde, wäre es vielleicht genug. Aber Petrus hat das, was er geschrieben hat, gelesen und sagte sich, ich habe sie doch nur Hunde genannt, das ist nicht genug. Ich soll noch hinzufügen, sie sind auch wie die Säue. Und Jesus selbst hat über die Feinde seines Evangeliums so gesprochen. Er nannte diese Feinde Otterngezücht, hat dafür auch schwer bezahlen müssen. Und David in seinen Psalmen hat ebenso gesprochen. Luther hat so gesprochen. Ich wundere mich, dass man überhaupt anders sprechen kann. Hast du die göttliche Wahrheit, dann willst du, dass sie triumphieren soll. Und wenn jemand sich bis zum Ende nicht bekehrt und diese deine Wahrheit, die Gottes Wahrheit ist, wieder und wieder bekämpft, dann kannst du dieses Wort sagen, möge Gott, dass sie ausgerottet werden. In diesem Sinne werde ich heute Abend sprechen. Wer kann es sich erlauben, so zu sprechen? Mögen sie ausgerottet werden, die Feinde. Du kannst so sprechen, nur wenn du dich selbst auch einschließt. Paulus sagt im Galaterbrief, Kapitel 1, Vers 8, wenn ich selbst, einmal ein anderes Evangelium verkündigen würde, dann soll ich selbst auch verflucht sein. Er ist nicht gegen andere. Er ist gegen die Feindschaft, welche das Evangelium antrifft. Und wenn ich selbst einmal zu einem Feind des Evangeliums werden sollte, dann soll ich selbst auch verflucht werden. Wenn du so denkst, dann hast du recht zu fluchen. Und es gibt noch eine andere Bedingung. Du hast Recht, unter Flucht zu stellen, wenn du gleichzeitig die Türen offen hältst für diejenigen, welche umkehren wollen. Sie sollen wissen, dass du sie liebst bis zur letzten Stunde und ihnen immer die Tür offen hältst für deine Umkehr. Ich habe einmal gehört, ein Pfarrer war in einem Zug. Der Zug war voll, man konnte sich kaum bewegen. Und es war ein junger Mann, der alles störte. Immer ging er aus dem Coupé hinaus, dann wieder hinein, dann wieder hinaus, dann wieder hinein. Alle waren böse. Der Pfarrer fragte den Jungen, warum sind Sie so unruhig? Sie sehen ja, dass Sie andere stören. Können Sie nicht ruhig sitzen? Und der Junge brach aus, ich muss Ihnen die Wahrheit sagen. Ich bin von einer sehr guten Familie, bin aber auf schlechte Wege geraten, wurde ein Dieb und wurde heute aus dem Gefängnis befreit. Und jetzt fahre ich nach Hause. Ich habe vom Gefängnis meiner Mutter geschrieben, bitte Vater, mir zu verzeihen. Und wenn Vater mir verzeiht, wir haben einen Kirschbaum vor unserem Hause, dann hänge ein paar weiße Taschentücher auf die Zweige des Kirschbaumes. Und wenn ich diese weißen Taschentücher sehen werde, dann weiß ich, Vater hat mir verziehen und ich kann nach Hause kommen. Und jetzt nähert sich der Zug unserem Elternhause. Das Elternhause ist gerade neben dem Gleise. Und vor dem Elternhaus ist dieser Kirschbaum. Und ich wage nicht, durch das Fenster zu schauen. Ich frage mich, was werde ich tun, wenn die weißen Handtücher nicht dort sein werden? Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als weiter ein Dieb zu bleiben, noch schlechter als bisher. Und ich bin so erregt, ich habe fortwährend eine Frage am Herzen. Wird es die weißen Handtücher geben oder nicht? Der Pfarrer sagte, gehen Sie hinaus auf den Korridor. Sagen Sie mir nur vorher, wie Ihr Haus ausschaut, wie ich es erkennen werde. Und ich werde Ihnen berichten, ob dort weiße Handtücher im Baum sind oder nicht. Der ging hinaus. Der Pfarrer schaute durch das Fenster und zu einem bestimmten Zeitpunkt schrie er zum jungen Mann im Korridor, junger Mann, es gibt kein einziges weißes Handtuch am Kirschbaum. Der ganze Kirschbaum ist voll mit weißen, großen Leintüchern. So erwartet dich dein Vater, zurückzukommen. Wir sagen Leuten, dass es sehr ernst ist, ein Feind des Evangeliums zu sein. Dass man sich unter dem Fluch Gottes stellt, dass sie einmal ausgerottet werden. Und unser Gebet ist, möge der Wille Gottes geschehen. Und er hat beschlossen, dass Sünder für ewig in der Hölle sein werden. Möge Gott, dass die Feinde Gottes ausgerottet werden. Aber gleichzeitig reichen wir ihnen eine freundliche Hand und sagen ihnen, wir lieben euch und Gott liebt euch. Er erwartet eure Bekehrung. Kehret zurück von euren bösen Wegen. In diesem Sinne sprechen wir über den Kommunismus. Es muss ganz klar sein, die Hilfsaktion Märtyrer Kirche unterscheidet sich von anderen Ostmissionen. Andere Ostmissionen sagen, schau, es gibt keine Bibeln und keine christlichen Bücher in kommunistischen Ländern. Möchtest du nicht ein paar Mark geben, damit sie Bibel haben? Letzten Endes, selbst wenn ich die Bibel nicht lese. Aber ein anderer soll doch diese Freiheit haben. Hier hast du 10 Marken, kauf ihnen eine Bibel. Eine andere Ostmission sagt euch, es gibt Gefangene in kommunistischen Ländern. Wollt ihr ihnen helfen? Also soll doch niemand für seinen Glauben im Gefängnis sitzen. Selbst wenn ich ein Ungläubiger bin, hier hast du 20 Mark und hilf einer Familie von solchen Gefangenen. Unser Auftrag geht weiter. Wir helfen mit Bibeln. Wir helfen Familien christlicher Märtyrer, wir kämpfen gegen den Kommunismus und wollen, dass er ausgerottet werden soll, zusammen mit allen Feinden, die wir innerhalb der Kirchen haben und die auch vom Kommunismus beeinflusst sind. Sind diese Worte nicht hart? Hart sind nicht diese Worte. Hart ist das Los der Gläubigen in kommunistischen Ländern. Vielen von ihnen mag der Name des Priesters Dutko bekannt sein. Demetrius Dutko. Das ist ein russischer orthodoxer Priester, der sehr schöne Bücher über Christus gesprochen hat. Er war ein gewaltiger Prediger. In orthodoxen Kreisen wurde er so betrachtet, wie wir Billy Graham betrachten würden. Und er hatte veröffentlicht, dass in Russland zwei Priester getötet wurden. Im Westen hatte niemand darüber gewusst. Er meldete, dass der Priester Nikolas getötet wurde. Sechs Männer drangen in sein Haus ein während der Nacht. Und dann wurde seine Leiche gefunden, seine Haare waren ausgerauft, seine Augen waren ausgestoßen. Mit einem heißen Bügeleisen sind sie über seinen Körper gegangen. Der Körper war zerschnitten und dann zuletzt haben sie ihn mit zwei Kugeln erschossen. Das war an einem 5. Dezember. Der 6. Dezember ist bei den Orthodoxen der Tag des heiligen Nikolaus. Und er hieß Nikolai, Nikolaus. Und sie wollten dadurch auch den Heiligen schänden, indem sie ihn schändeten. Und er meldete auch über den Bischof Methodius, Erzbischof von Omsk, dass er auch unter solchen Umständen getötet wurde. Kurz danach wurde der Priester Dutko verhaftet. Und er wurde in eine Zelle mit Kriminellen gesteckt. Und er wurde bedroht. Ziehst du nicht alles, was du gesagt hast, zurück? Wirst du homosexuell vergewaltigt? Wir nehmen ein Bild. Wir verbreiten das Bild in deiner Familie und zwischen den Gläubigen, die ihr Vertrauen auf dich gesetzt haben, machen dich lächerlich und verurteilen dich dann nicht für deinen Glauben, sondern für Homosexualität. Du hast zu wählen. Entweder verleugnest du alles, was du gesagt hast, oder du musst dieses erleiden. Und der Priester Dutko hat das Schlechte gewählt. Er hat gewählt, alles, was er gesagt hat, zu verleugnen. Er erschien am Fernsehen in Russland, in ganz Russland, und sagte, dass alles, was er bisher behauptete, falsch war. Das brachte zu einer Kettenreaktion in Russland. Stellt euch vor, wie es wäre, wenn man in Deutschland und in Amerika wissen würde, Billy Graham hat alles, was er bisher gepredigt hat, verleugnet. Viele würden ja zusammenbrechen. Und so gab es eine Kettenreaktion in Russland. Regelson und Kapitanchuk und andere wichtige orthodoxe Gefangenen sagten sich auch von allem, was sie bis dahin behauptet hatten, los. Dann, um ihn noch lächerlicher zu machen, arrangierten sie es so, dass Dutko ins Ausland schickt, eine Verleugnung seiner Verleugnung. Und nachdem er eine Verleugnung seiner Verleugnung geschickt hat, schickte er eine Verleugnung der Verleugnung seiner Verleugnung. Also es ist doch so, wie ich gesagt habe, dass diese ganze Sache nicht stimmt. Es gab alle diese Morde und es gab alle diese Verbrechen nicht. Also wenn man Priester so mordet und wenn man einen anderen Priester so lächerlich macht, ist meine Antwort, der Kommunismus soll ausgerottet werden. Von den Baptisten ist unser Bruder Hailo, der Vater von 11 Kindern, vor kurzem in eine psychiatrische Anstalt gesteckt worden. Und jetzt kommt er auch vor Gericht. Zusammen mit ihm sind 22 andere, nur weil sie gläubig sind, als verrückt erklärt. Die Kommunisten selbst veröffentlichen, dass das Zeichen ihrer Verrücktheit ist, dass sie lange beten. Langes Gebet ist Zeichen der Verrücktheit. Wenn einmal die Kommunisten Westdeutschland einnehmen werden, was sehr gut möglich ist, wenn sie einmal Westdeutschland einnehmen werden, können die westdeutschen Christen eines sicher sein. Sie kommen nicht in verrückten Häuser, weil sie nicht lange beten. Nur diejenigen, die lange beten, kommen dort ins verrückten Haus. Hier muss man während des Gebetes auf die Uhr schauen, ja nicht während des Gottesdienstes mehr als 5 Minuten zu beten. Und der Gottesdienst soll nicht länger als 1 Stunde sein. Dort beten sie lange. ebenso wie jedes Mädchen lange mit ihrem Bräutigam sprechen will. So sprechen die Gläubigen dort lange mit ihrem himmlischen Bräutigam. 22 wurden vor kurzem in psychiatrische Anstalten geschickt. Wir haben einige Namen. Der Baptist Anatoli Runow, dreimal. Seine Schuld bestand daran, dass er öffentlich das Evangelium predigte auf der Straße. Deutsche Christen haben die Freiheit, es zu tun, aber tun es nicht. Im Früchtenhaus ist auch der Baptist Alexander Jankowitsch und Anatoli Ponomarev, die orthodoxe Nonne Makaeva. Vor kurzem kam der katholische Priester Tamkevichus ins Gefängnis. Ukrainische Baptisten Ivan Kirilyuk, Vyacheslav Salats, Viktor Litovchenko und Viktor Draga bekamen zwischen 3 und 12 Jahren Gefängnis, aber nicht für ihren Glauben. Die Kommunisten sagen nie, dass sie jemanden für ihren Glauben ins Gefängnis stecken. Sie erfinden irgendetwas anderes, irgendeine Lüge, und diesen haben sie die Anklage gebracht, dass sie Diebe sind, und unsere Brüder sind unter einer solchen falschen Anklage als Diebe im Gefängnis, ebenso wie Josef im Alten Testament war im Gefängnis als Hurer, gerade weil er rein war. Solche Verbrechen geschehen in Russland. Ich könnte Ihnen eine ganze Nacht lang solche Verbrechen aufzählen. Und wenn Paulus hier wäre und ich ihm erzählen würde, alle diese Verbrechen, würde er noch einmal sagen, was er im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 12 gesagt hat. Ausgerottet sollen sie werden. Das ist der evangelische Standpunkt. Gefällt er euch nicht, bitte diesen Vers aus der Bibel auszuschneiden. Es gibt auch eine Härte der Bibel. Es gibt die Sanftmut, es gibt die Liebe, es gibt die Güte, es gibt die Verzeihung, es gibt auch ein Ende der Verzeihung. Als Petrus Jesu fragte, ist es genug, wenn wir 7-mal verzeihen? Sagte Jesus, nein, keinesfalls. 7-mal 70 muss es sein. 7-mal 70 ist 490. Also 490 Mal muss ich verzeihen. Aber die Kommunisten haben 66 Millionen Menschen in Russland allein getötet. Die Ziffer ist von Solzhenitsyn, Archipelag Gulag. Und 60 Millionen haben sie in China getötet. Und 3 Millionen haben sie in Kambodscha getötet. Und in Rumänien haben sie getötet. Und in Albanien und in Bulgarien. Und jetzt in Äthiopien und in Mosambik und in Angola. Und der Heiland hat nicht gesagt, sollst 66 Millionen Mal verzeihen. Er hat gesagt 490 Mal. Ich kann da noch hinzufügen, noch 10-mal, noch 20-mal, noch 500-mal. Aber hier handelt es sich um Millionen, Zehner von Millionen. Wenn Paulus die ganze Geschichte Russlands heute hören würde, würde er genauso sagen wie in Galaterbrief 5,12, ausgerottet sollen sie werden. Er hatte damals mit Feinden des Evangeliums zu tun und er wusste, wenn diese siegen, werden hunderte von Millionen Menschen während wer weiß wie vielen Generationen ihr Seelenheil verlieren. Er sah es vor seinen Augen und daher war er so herb, so scharf. Das findet man auch bei Luther, bei allen Reformatoren, das findet man bei allen Gläubigen, denen die Wahrheit wirklich am Herzen liegt. Da können wir nicht handeln, da sind wir sehr scharf, scharf auch uns selbst gegenüber, wenn wir sündigen. Die Tür offen lassend für jeden Sünder, für jeden Verbrecher zurückzukommen und dann wird er mit großer Liebe empfangen. Aber wenn sie beharren, dann haben wir sehr harte Worte für sie, welche sie warnen sollen, dass ein hartes Gericht von Gott kommt. Ich kann niemandem sagen, weißt du, mein Lieber, oh mein Lieber, du weißt, es gibt auch eine kleine Hölle dort. Mit ein bisschen Feuer, aber nimm es nicht zu ernst, ärgere dich nicht zu stark. Und es war ein Pfarrer. Ein Pfarrer hat einmal über die Hölle gepredigt. Und einige in der Versammlung begannen an zu weinen. Und als er sie weinen sah, sagte er, aber liebe Brüder, nehmt es doch nicht so ernst, ich habe es nicht ernst gemeint. Aber Gott hat es doch sehr ernst gemeint, wenn er über Hölle spricht und über Ausrottung. Was in Russland geschehen ist, ist eine Kleinigkeit, im Vergleich mit dem, was in Rotchina geschehen ist. Hier zitiere ich nur einige Dinge
welche in China jetzt vorgekommen sind. Jetzt erkennen die Kommunisten selbst an, dass es vorgekommen ist. Und sie richten jetzt 5 der kommunistischen Leiter für diese Verbrechen, aber sie tun diese Verbrechen weiter. Und diejenigen, die richten, die waren ja auch Mitverbrecher. Hua Kuofeng und Deng Xiaoping und wie sie noch alle heißen, die waren ja zusammen mit Zhao Qing und mit den anderen, die sie heute richten. Ebenso wie man sich von Stalin losgesagt hat in Russland. Und diejenigen, die sich von Stalin losgesagt hatten, die haben ja dieselben Verbrechen begangen wie Stalin. Und von Stalin hat man sich losgesagt und dann hat Khrushchev noch mehr Gläubige in Gefangenschaft gesteckt, wie Stalin sie gesteckt hatte. Hört euch von Rotchina an. 24 Leute, die sich weigerten, ihre Kinder in die kommunistischen Schulen zu schicken, wurden öffentlich hingerichtet, indem man ihnen Nägel in die Augen schlug. Anderen Opfern schirrte man 4 Pferde an die Arme und Beine an und ließ sie einfach zerreißen. Einige Pferde waren barmherziger als die roten Befreier und wollten nicht anziehen. Die Chinesen halfen aber mit massiven Peitschenhieben nach. Also wirklich, die Methoden der Nazis in Auschwitz sind ja ungeschickt und kindlich im Vergleich mit diesen. Oberschenkel wurden aufgeschnitten, dann schütteten die Peiniger Salz in die Wunden und nähten sie dann zu. Um die Qual zu verlängern, ließen die Rohlinge die Gefangenen aber nicht sterben, sondern gaben ihnen von Zeit zu Zeit Spritzen, um das Leben der Opfer noch eine Zeit lang zu erhalten. Manche legte man schwere Steine auf die Köpfe, die Augen aus den Höhlen treten ließen. Wieder andere ließ man von Lastwagen in Stücke reißen. Ein Pferd kann es tun oder nicht tun. Ein Pferd kann sture sein, aber ein Lastwagen kann nicht sture sein. Das kommt aus einer Erklärung des amerikanischen Senates, welcher Chinesen und Tibetaner verhört hat und diese Sachen dann veröffentlichte. In Deutschland sind sie erschienen unter dem Titel "Uns Herr wirst du Freude schaffen". Das in Tibet. In Afghanistan. Sie haben gehört, dass Afghanistan von den Kommunisten eingenommen wurde. Und es war ein großer Alarm in der deutschen Presse. Afghanistan ist eingenommen. Was folgt danach? Wahrscheinlich Iran oder vielleicht Irak. Und dann verlieren wir das Erdöl. Deutschland hat tausende von Jahren ohne Erdöl gelebt. Man kann ohne Erdöl leben. Ich bin an Erdöl nicht so sehr interessiert. Ich frage mich, was geschah mit meinen afghanischen Brüdern und Schwestern? Hast du irgendeinen Artikel darüber gesehen? Hast du in irgendeiner Kirche oder freien Gemeinde ein Wort darüber gehört? Was tun meine afghanischen Brüder und Schwestern? Afghanistan ist ein muslimisches Land, aber es gab dort eine Kirche, es gab eine Gemeinde. Sie war nicht groß, aber es gab eine Gemeinde, die Kirche Christi in Afghanistan. Wo ist sie? Das ist doch eine viel wichtigere Frage als die Frage des Erdöls. Ich kann euch sagen, was mit ihnen geschehen ist. Die Kirche von Afghanistan ist von der Erdoberfläche verschwunden. Sie gibt sie nicht mehr. Ebenso wie es die Kirche in Nordkorea nicht mehr gibt. Wir haben die Kirche in Nordkorea, wir die Hilfsaktion Märtyrerkirche, sehr gesucht. Wir hätten helfen wollen. Es ist uns nicht gelungen, einen einzigen Gläubigen mehr zu finden. Die letzten, von denen wir wissen, wurden lebendig verbrannt. Es gibt heute keinen Gläubigen mehr in Nordkorea oder vielleicht einige versteckt, von denen man nicht weiß. Über die Christen und auch über viele gläubige Moslems in Afghanistan wissen wir, dass sie mit starken Seilen gebunden wurden und Kopf ab gehängt über Graben mit Kot und Urine, genauso wie unser Bruder dort von Kuba. Er wurde auch in solchen Fass mit Kot und Urine gesteckt. Das gab es auch in Rumänien. Und sie wurden mit dem Kopf nach unten darüber gehängt und es wurde ihnen verlangt, sich ihres Glaubens loszusagen, des christlichen oder des muslimischen Glaubens. Wenn sie es verweigerten, wurde das Seil immer tiefer und tiefer gelassen. Sie verweigerten weiter, es wurde tiefer und tiefer gelassen. Und bis zum Ende wurden die Heiligen Gottes, die Brüder und Schwestern Jesu, die Kinder Gottes, wurden in Kot und in Urine ertränkt. Ausgerottet soll der Kommunismus werden, der das getan hat. Das ist nicht meine Meinung. Das ist die Meinung von Paulus. Gefällt sie dir nicht? Schneide diesen Vers aus der Bibel aus. Er ist in der Bibel. Und wir glauben, dass die ganze Bibel von Gott inspiriert ist. Und ich kann nicht aus der Bibel auswählen, dieser Vers gefällt mir, jener Vers gefällt mir nicht. Seinerzeit hat man ja die Bibel mit der Hand geschrieben. Und es war einmal ein König in Frankreich, der rief einen Mönch und sagte mir, schreibe mir eine Bibel ganz, ganz schön und genau wie sie Gott gegeben hat, lass nur die Verse aus, wo ich stehe, du sollst nicht huren, diese Verse gefallen mir nicht, ich liebe das. Das kann man nicht aus der Bibel etwas auslassen. Und man kann auch diese scharfen Worte des Apostels Pauli nicht auslassen. Und was für Helden waren unsere russischen Brüder in Afghanistan? 6 Brüder aus der Sowjetarmee, die waren mit der Armee nach Afghanistan geschickt worden. Und als es ihnen verlangt wurde, auf die Afghanen zu schießen, haben sie es verweigert und sind selbst einen Heldentod gestorben. Das sind die Dinge, die in kommunistischen Ländern geschehen. Man hat uns, der Hilfsaktion Märtyrerkirche, wieder und wieder vorgeworfen. Ihr seht alles weiß und schwarz. Der Kommunismus ist schwarz und die westliche Demokratie ist weiß. Und der Atheismus ist schwarz und der christliche Glaube ist weiß. Es gibt aber nicht nur ein weiß und schwarz. Ich bitte alle diejenigen, die sagen, dass man nicht weiß und schwarz malen soll, sie sollen mir das Wort grau im Neuen Testament zeigen. So etwas gibt es nicht, genau. Entweder weiß oder schwarz. Entweder bist du ein Kind Gottes und dann bist du weiß. Bist du nicht ein Kind Gottes, bist du ein Kind des Teufels und du bist schwarz. Ich lasse dir die Tür offen, ich liebe dich. Du kannst von einem Kind des Teufels ein Kind Gottes werden. Wenn ich einmal Gott verleugnen sollte, dann komme ich unter demselben Fluch, den ich über andere ausspreche. Wenn ich einmal vernichten würde, das Werk Gottes, dann soll über mich der Fluch kommen, den ich über andere ausspreche. So sagt Paulus. Aber es gibt hier eine scharfe Trennung. Und jetzt kommt die Frage zur Kirche. Ich meine dadurch die evangelische Kirche, die katholische Kirche und die verschiedenen freien Gemeinden. Ich war vor kurzem mit Bruder David Klaassen zusammen. Das ist ein sowjetischer Bruder, ein Russlandheimkehrer. Der war in Russland, glaube ich, 10 Jahre lang im Gefängnis. Und er erzählte, als er einmal betete, wollten die Verbrecher sich auf ihn stürzen und ihm Schlechtes antun. Und da kam ein Mörder und nahm seine Verteidigung und sagte, wenn er diesen anrührt, ich habe meinen eigenen Onkel getötet, ich werde auch denjenigen töten, der diesen Heiligen anrührt. Ein Mörder hat die Verteidigung eines Christen genommen im Gefängnis. Ja, müssen wir nicht wenigstens so gut sein wie jener Mörder? Müssen wir nicht unsere Mitbrüder verteidigen? Viele von Ihnen gehören wahrscheinlich der Evangelischen Kirche Deutschlands an. Die Evangelische Kirche Deutschlands, so heißt sie. In meinen Augen ist sie nicht evangelisch. Und wenn sie nicht evangelisch ist, ist sie auch nicht Kirche. Und sie ist auch nicht deutsch, weil sie zum Deutschtum nicht hält. Aber so heißt sie, die Deutsche Evangelische Kirche. Und die Deutsche Evangelische Kirche gibt Geld für Mörder, für kommunistische Guerillas in Afrika, in Rhodesien, in Angola, jetzt in Südwestafrika, kämpfen Kommunisten mit der Waffe in der Hand, um Weiße zu töten, um die Herrschaft zu erlangen und dort auch zu töten, wie in Russland, wie in Tibet und wie in China. Und die Kirche gibt ihnen Geld. Unter verschiedenen Vorwänden geben wir Geld für Mörder. Wir haben uns an den Weltrat der Kirchen gewandt und haben ihnen gesagt, ihr gibt Geld für die kommunistischen Mörder in Afrika. So denkt ihr, so tut ihr. Ihr habt die Freiheit, so zu tun. Aber denkt ihr nicht, dass es gut wäre, wenn ihr auch Geld geben würdet für die Familien christlicher Märtyrer? Und daraufhin bekamen wir die Antwort des Generalsekretärs des Weltrates der Kirchen. Er sagte, das Verlangen, dass wir Familien christlicher Märtyrer in kommunistischen Ländern unterstützen sollen, ist sinnlos. Geld den kommunistischen Guerillas zu geben, hat einen Sinn. Und Geld ihnen, den Familien christlicher Märtyrer zu geben, ist sinnlos. Die Kirchen Deutschlands haben geschwiegen, als man Millionen von Juden getötet hat. Sie haben geschwiegen, als man Zigeuner getötet hat. Man hat ja übrigens auch Deutsche damals getötet und so viele andere und Polen. Und man schweigt auch jetzt zu dem, was in der Welt geschieht. Sehr selten hier und da ein sehr sanftes Wort. Wozu brauche ich diese sanften Worte? Paulus sagt, ausgelotet sollen sie werden. Das ist das christliche Wort. Das ist das Wort des Evangeliums. Eine scharfe Trennung zwischen uns und den Kindern des Teufels. Wir haben ein sehr interessantes Dokument, das erst jetzt aus Russland hinausgekommen ist. Den Brief eines Mörders, einer Rjabuschin. Er war ein kommunistischer Mörder. Er hat teilgenommen an der Ermordung von 10.000 polnischen Offizieren, was es waren, in Chatyn. Ein Verbrechen, das man damals auf die Deutschen geworfen hat. Er hat teilgenommen an der Ermordung von 10.000 Polen. Er hat teilgenommen an der Ermordung von Christen, dieser Rjabuschin. Er hat mit seiner Hand Christen getötet. Und dann hat er sich bekehrt und jetzt ist er ein Baptist in Russland. Wir haben seinen Namen geändert, weil er noch jetzt ein Baptist in Russland ist. Aber das ist die Person. So schaut er aus. Und er schreibt an die Kirche. Er weiß nichts von Höflichkeit. Das Wort Höflichkeit kommt in der Bibel nicht vor. Wahrheit kommt in der Bibel vor. Und leidenschaftliche Liebe kommt in der Bibel vor. Wie eine Flamme, eine Liebe wie eine Flamme. Und er schreibt, O Kirche, ich schäme mich deiner genauso, wie ich mich meiner Vergangenheit schäme. Er war ein Mörder. Und er sagt, ich schäme mich deiner, wie ich mich meiner schäme, O Kirche. Wie ich mich vor meiner Vergangenheit fürchte, so fürchte ich um deine Zukunft. Du bist eine elende Marionette in der Hand von Marxisten und lässt dich von ihnen in unserem Land, das heißt in Russland und im Ausland missbrauchen. Du rechtfertigst dieses Morden und Blutvergießen damit, dass die Kirche verpflichtet sei, jede Diskriminierung zu verhindern. Also in Afrika gibt es eine Diskriminierung. Ein Schwarzer ist nicht so gut behandelt wie ein Weißer und daher unterstützt die Kirche die Mörder, die schwarzen Mörder in Afrika. Ich bin auch gegen die Diskriminierung, sagt er. Ich sage auch Ja und Amen zum Kampf gegen die Diskriminierung. Es ist unsere Pflicht, das Unrecht anzuprangern, wie Jesus Christus das tat. Aber wo warst du, Kirche? Wo warst du, Kirche, als ich die unschuldigen Menschen erschoss? Warum hast du damals geschwiegen? Dieser Mensch hatte Christen getötet. Und die Kirche hatte dazu geschwiegen. Und warum schweigst du jetzt? Warum verurteilst du die sowjetischen Menschen, die nach Gedankenfreiheit verlangen oder darum ringen, ihren Gott frei bekennen zu dürfen? Und stempel sie bei internationalen Kongressen im Ausland. Man sagt über sie, das sind ja undisziplinierte Elemente, das sind Leute, die irgendwie Aufruhr schaffen, die sind nichts Nutze. Du bist Sklavin geworden, meine Kirche, Sklavin der Mächtigen dieser Welt. Oh, wie ich mich für dich schäme. Bist eine schamlose Lügnerin, eine Anstifterin zum Mord geworden. Es gibt für dich keine Rechtfertigung, so wie es sie für meine Morde nicht gibt. Das ist die Bedingung. Du kannst gegen die Morde anderer schimpfen, wenn du auch gegen deine eigenen Morde schimpfst. Zukünftige Generationen werden uns als ein Beispiel der Schande nennen, auch dich. Du bist mit Blut besudelt und willst die Reinigung nicht annehmen. In unserem Lande, das heißt in Russland, bist du so tief in die Sklaverei geraten, dass du dich nicht mehr befreien kannst. Wäre ich nicht von der Existenz Gottes überzeugt, würde ich dich auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Ist das nicht ein zu scharfes Wort? Ich würde diese falschen Kirchen auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Wenn das falsch ist, ist die Bibel auch falsch. Die Bibel schreibt, im Galaterbrief Kapitel 5, Vers 12, wollte Gott, dass sie ausgerottet würden durch Stören. Die Kirche Christi hat die ganze Wahrheit. Wer außerhalb der Kirche Christi ist, hat die ganze Lüge. Es gibt nur diese eine Wahrheit, die Wahrheit Christi. Und diese Wahrheit Christi muss triumphieren. Es darf sie niemand stören. Und wer sie stört, wird von Gott scharf bestraft werden. Wir warnen alle. Und ich hoffe, dass diese Warnung zu den Ohren der Kirchenleitung gelangt. Wenn ihr mit mir einverstanden seid, würde ich euch empfehlen, das Tonband des heutigen Abends euren Pfarrern, euren Bischöfen, den Präsidenten der Bunde, zu denen ihr gehört, zu schicken, damit sie das auch anhören. Und vielleicht auch euren Kanzler und euren Präsidenten und wie sie alle heißen. Sie sollen wissen, man kann nicht ein Genosse dieser kommunistischen Verbrecher sein. Wir gehen einen ganz anderen Weg. Wir gehen den Weg Christi, den Weg der Selbstaufopferung. Ich will schließen, weil ich euch die Gelegenheit geben will, mir ein paar Fragen zu stellen. Im Jahre 1912, vielleicht habt ihr darüber gelesen, ging ein sehr großes Schiff unter, der Titanic. Es ist ja berühmt, dieser Fall, Hunderte sind damals gestorben, als der Titanic im Ozean unterging. Auf diesem Titanic war ein Schriftsteller. Der arme Mann hatte viele Bücher geschrieben, niemand hat sie ihm veröffentlichen wollen. Sie waren nicht gut. Aber er wollte weiter schreiben. Er war überzeugt, dass er gut schreibt. Und auf dem Schiff hat er noch ein Buch geschrieben. Und er war sicher, dieses Buch ist gut und durch dieses Buch werde ich berühmt werden. Ich hatte über alle meine anderen Bücher gehofft, dass sie mich berühmt machen werden. Es ist mir nicht gelungen. Durch dieses Buch werde ich berühmt werden. Und jetzt auf einmal ging das Schiff unter. Er nahm das Manuskript mit sich ins Wasser. Er konnte gut schwimmen, auch mit einer Hand kann ich schwimmen. In diesem Manuskript ist mein ganzes Leben, dies macht mich berühmt. Und dann sah er ein Kind neben ihm, schwamm ein Kind und konnte nicht schwimmen. Es wird untergehen. Und jetzt hat er zu beschließen, was tue ich? Entweder rette ich dieses Kind, aber dann verliere ich mein Manuskript, mein Buch, das mich berühmt macht. Oder will ich berühmt werden, soll das Kind untergehen. Und dann warf er das Manuskript weg. Er wollte das Kind retten, aber es war bereits tot. Und dann schwamm er weiter und fand ein anderes Kind. Er rettete dieses Kind und wollte es in ein Boot bringen. Es waren die Rettungsboote. Aber das Rettungsboot war voll. Man konnte niemanden mehr aufnehmen. Und dann packte er sich an einen Haken, der vom Rettungsboot hinaussteckte. War so ein großer Haken, der war spitz. Er zerbohrte sich seine Hand dabei. Aber mit blutenden Händen hielt er sich an diesen großen Haken zusammen mit dem Kind und bis zum Ende rettete er das Kind. Dieser Mann ist berühmt geworden, nicht durch die Bücher, die er geschrieben hat, sondern durch die Liebe, die er gezeigt hat. Liebe ist, was dich wirklich berühmt macht. Die Berühmtheiten dieser Welt. Wer hier kann mir sagen, ihr seid hier so viele Deutsche, wer war Kanzler im Jahre 1880 in Deutschland? Es war doch ein berühmter Mann. Ja, und wer war Kanzler in 1780? Und wer war König von Deutschland in 1676? Alle diese Berühmtheiten. Und wer war Zar in Russland in 1676? All diese Berühmtheiten gehen weg, sind nichts wert. Aber wer vor Gott berühmt wird, und vor ihm wird man berühmt nur durch Treue, durch Glauben, durch Liebe bis zum Ende, dass du den Nagel erlaubst, deine Hände zu durchbohren, wie Jesu Hände durchbohrt wurden. Nur dann wirst du berühmt vor Gott und dann wirst du ewig leben. Wir gehen diesen Weg der Liebe, der Selbstopferung, den Weg, den uns Jesus gezeigt hat und durch welchen Menschen erlöst wurden. Wir wurden auf diesem Weg erlöst und wir wurden gerufen, selbst diesen Weg zu gehen. Mit aller Liebe warnen wir alle Feinde des Evangeliums. Es gibt auch eine Zuchtroute Gottes. Und es kommen Momente, wenn Gott ausrottet und es gibt eine ewige Hölle. Passet auf, nicht dorthin zu gelangen. Man kann ein Feind des Evangeliums außerhalb und innerhalb der Kirche sein. Und wir bieten jedem an die Erlösung und wir warnen auch mit scharfen Worten alle diejenigen, die diese Erlösung nicht annehmen. So scharf spricht die Hilfsaktion Märtyrer ihrer Kirche. So sprechen wir hier, so sprechen wir über unsere Radiosendungen in kommunistische Länder, so sprechen wir in der Literatur, die wir hinter dem eisernen Vorhang verbreiten. Dort gehen Menschen ins Gefängnis, zu Folter und in den Tod für ihren Glauben und wir helfen ihnen. Sollt ihr auch helfen? Mit wie viel sollt ihr helfen? Es gibt so viele Organisationen. Welcher von ihnen soll ich helfen? Soll ich ein paar Mark geben? Soll ich einen Schein von 10 oder 20 Mark geben? Oder vielleicht einen 100-Mark-Schein oder einen 1000-Mark-Schein? Soll ich einen großen Check geben? Was soll ich tun? Was soll ich geben und wie viel soll ich geben? Schäm dich, dass du etwas zu geben hast. Ein Christ soll nichts haben. Das Wort haben gibt es im Hebräischen nicht. Das Hebräische, das Alte Testament ist auf Hebräisch geschrieben und das Wort haben gibt es auf Hebräisch nicht. Sogar im modernen Hebräisch, das jetzt in Israel gesprochen wird, im Hebräischen kannst du nicht sagen, ich habe ein Auto, ich habe ein Haus, ich habe Möbel. Du hast nichts, nur Gott hat alles und du bist der Verwalter. Denke nicht daran, was du hast und was du von dem, was du hast, geben sollst. Verzichte auf das Haben. Alles, was bei dir ist, soll Gott gehören und soll Gott es selbst verwalten. Unsere Brüder in kommunistischen Gefängnissen haben alles hingegeben. Frierend, in der Kälte, in Sibirien und hungrig und ohne Bibeln und ohne Familie, sie opfern ihr Leben für Jesus, weil sie sich daran erinnern, dass er sein Leben für uns geopfert hat. Nehmen wir dieses Opfer an und folgen wir ihrem Beispiel und opfern uns selbst dem Reiche Gottes. Amen.